Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name wurde schon mehrfach erwähnt. Ich heiße Thomas Penzel, habe das Vorrecht, heute Abend einiges noch über Gottes Wort weiterzugeben und zuerst noch einige Sätze zu mir. Ich bin verheiratet, meine Frau heißt Miriam, wir wohnen in der Nähe von Frankfurt, etwa 30 Kilometer nördlich, ein kleiner Ort mit dem Namen Bad Nauheim. Bin seit etwa 10 Jahren vollzeitlich in dem Beruf des Verkündigers oder Evangelisten. Das heißt, ich predige in Deutschland auch darüber hinaus bei Versammlungen, ähnlichen wie diesen. Bin selbst vor etwa 15 Jahren zum Glauben gekommen, eigentlich in einer vollkommen unchristlichen Familie aufgewachsen und durfte dann vor 15 Jahren den Weg zu Jesus Christus finden. Und noch einmal, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Ich freue mich auch über diese Glaubenstage, über das, was ich schon hören durfte heute Nachmittag, hat mich schon sehr bewegt. Und ich möchte dann meiner Ansprache auch einen kleinen wenig daran anknüpfen, was wir heute schon hören durften. Zu Beginn möchte ich kurz noch beten. Ich lade Sie ein, dazu noch aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du selbst gesagt hast, du bist mitten dort, wo wir uns in deinem Namen treffen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir glauben dürfen, dass du heute jetzt hier bist. Auch wenn wir dich mit unseren Augen nicht sehen können, du bist ein unsichtbarer Gott und du bist hier. Durch deinen Geist, du siehst uns an mit deinen Augen der Liebe, mit deinen Augen, die nicht nur unser Äußeres sehen, sondern die unser Herz sehen. In deinem Wort heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber du siehst das Herz an. Und ich danke dir, Herr, dass du das Herz von jedem Einzelnen von uns kennst. Wir sehen nur die Oberfläche, aber du siehst uns mitten ins Herz. Du weißt, wer von uns dich lieb hat. Du weißt, wer von uns mit dir lebt. Du weißt, wer von uns aber auch dir noch fern ist, obwohl er vielleicht äußerlich, wie dein Wort sagt, den Anschein hat, mit dir zu leben. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht verurteilst, sondern dass deine Augen der Liebe uns zu dir ziehen wollen, dass dein Herz für uns schlägt. Und wir bitten dich jetzt, rede du durch dein Wort. Amen. Ja, noch einmal, ich freue mich hier zu sein und ich saß heute Nachmittag so ein bisschen hier auf der Seitentribüne und habe schon den interessanten Vorträgen und Ansprachen gehört und dachte mir, was kann man nun an diesem Abend noch so ergänzen? Und nun steht ja auf dem Programm, Sie haben es vielleicht gelesen, das Wort Evangelisation. Was ist eigentlich eine Evangelisation? Dazu möchte ich erstmal einige Sätze sagen. Manche denken ja, eine Evangelisation ist, dass man nun mal jemand einlädt, der denjenigen, die ohne Jesus leben, nun mal so richtig zeigt, wo der Hammer hängt. Also ihm mal so richtig deutlich macht, wenn du jetzt nicht, dann aber. Wenn Sie das von mir erwarten, dann muss ich Sie heute Abend enttäuschen. Ich halte es eher mit dem wirklichen Inhalt des Wortes Evangelisation, denn alle diejenigen, die das Wort schon mal ein bisschen studiert haben, wissen, dass es eigentlich von dem griechischen Wort Euangelion kommt, das so viel heißt wie die beste Botschaft der Welt. Und wenn Sie einmal das Wort Evangelium oder Euangelion genau untersuchen, werden Sie feststellen, dass es eigentlich, bevor Jesus Christus auf diese Erde kam, nur etwa 3-mal in der Literatur aufgetaucht ist, weil das Wort Evangelium nicht so viel heißt wie eine gute Botschaft. Ja? Nicht so viel heißt wie, es ist etwas Gutes geschehen, sondern das Wort Evangelium heißt tatsächlich eigentlich, es ist die beste Botschaft, die sich ein Mensch nur vorstellen kann. Und dieses Wort war eigentlich, bevor Jesus Christus kam, so selten gebraucht worden, weil die Menschen damals sagten, eine so wunderbare Botschaft, um dieses Wort zu gebrauchen, gibt es eigentlich gar nicht so oft. Deshalb können wir das Wort nicht oft einsetzen. Und als Jesus kam, war den Menschen plötzlich klar, dass das, was Jesus verkündigt hat, wirklich das ist, was dieses Wort verdient, nämlich die beste Botschaft der Welt, Evangelium. Und ich möchte heute Abend ein bisschen darüber sprechen, was heißt eigentlich Evangelium? Mir wurde ein Bibeltext gegeben, er wurde heute schon mehrfach zitiert, nämlich aus Johannes 14, Vers 6. Dort hat einmal Jesus Christus gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Was bedeutet dieser Satz? Lassen Sie mich dazu einige Gedanken weitergeben. Ich habe vor einigen Jahren einmal bei einer Veranstaltung gepredigt, ähnlich wie dieser hier. Überwiegend waren es etwas jüngere Teilnehmer. Und ich habe gepredigt und es ging über verschiedene Themen mehrere Tage lang. Und ein Thema davon war zum Beispiel ein Thema Okkultismus. Es ging darum, dass eben neben dem, was Gott uns in der Bibel in seinem Wort sagt, wo er davon spricht, dass es die guten Dinge sind, die der Mensch tun darf und tun soll, eben auch Dinge gibt, von denen Gott, der Schöpfer des Lebens, in seinem Wort sagt, die soll der Mensch eben nicht tun, weil sie als Quelle nicht den lebendigen Gott haben, sondern eine falsche Quelle. Die Bibel nennt ihn den Teufel oder den Satan. Und ich habe an einem Abend gesprochen über das Thema Okkultismus und wir haben geprägt darüber, denn es ist ja interessant, wir Menschen, wir spüren ja irgendwie, dass wir mit unserem Leben eigentlich nicht so richtig zurechtkommen. Ich glaube, die meisten Menschen spüren das. Wir haben das gerade eben in dem Zeugnis von Jakob gehört, dass er Versicherungen verkauft hat. Ich bin nun nicht grundsätzlich gegen Versicherungen, aber das Problem dahinter steckt, ist ja meistens die Angst. Deshalb funktioniert das ja auch in einem Fall wie bei ihm. Nämlich, dass Menschen so tief in Angst und Sorge sind, dass sie sagen, wenn du mir irgendwie ein Angebot machst, wie ich mein Leben ein bisschen sorgloser und angstfreier bekomme, dann mache ich das. Und wenn das eben bedeutet, dass ich im Monat 50 oder 100 Euro mehr zahlen muss, dann tue ich das auch, wenn ich nur endlich ein bisschen besser schlafen kann. Angst, Sorge. Und ich glaube, wir Menschen, wenn du einmal eine Umfrage machen würdest, dann würdest du feststellen, dass die meisten Menschen, wir haben das schon öfter getan, probieren Sie es gerne einmal aus, die meisten Menschen, wenn sie ehrlich sind, zugeben, dass eigentlich ihr Leben ihnen irgendwie eine Nummer zu groß ist. So richtig klar kommt mit dem Leben eigentlich fast keiner. Und ich bin immer wieder überrascht. Ich bin ja nun selber in einem Alter, wo man so Kinder hat und die ganzen Freunde Kinder haben. Und ich finde das manchmal so interessant, denn vielleicht erinnern Sie sich oder du dich, wenn man selbst noch ein Kind ist, dann glaubt man ja, Papa und Mama, die sind so eine Art Gott. Also egal, was mein eigenes Problem ist, egal, wovor ich mich fürchte, egal, was die Not in meinem Leben ist, es gibt da einen, der kann das wirklich lösen, nämlich Mama oder Papa. Und die, so glaubt man zumindest, wenn man noch ein kleines Kind ist, scheinen sich irgendwie vor nichts zu fürchten. Wenn man dann selbst einmal in dem Alter ist, dann denkt man sich, meine Güte, wenn ihr wüsstet, ne? Denn so einfach ist es halt im Leben manchmal nicht. Wir haben es heute Nachmittag auch schon gehört bei Bruder Wagner, dass es ja eben Dinge gibt in unserem Leben, die brechen manchmal herein und sie überfordern uns. Da ist manchmal Not, da ist Krankheit, da ist Katastrophe. Und so irgendwie spürt der Mensch so richtig in Kontrolle, hat er sein Leben nicht. Und nun versucht der Mensch ja irgendetwas zu tun. Er versucht, Hilfe zu finden. Die Stufe 1 ist eigentlich, ich strenge mich mehr an. Ich krempel meine Ärmel hoch, versuche eben aus dem Normalen das etwas Bessere zu machen und aus den 80% die 100 oder 120%. Irgendwie wird das mit dem Leben schon klappen. Aber die meisten merken, auch dadurch lässt sich das Leben nicht so einfach lösen. Die Stufe 2 sind dann vielleicht irgendwie so Hilfsangebote, wie wir es gehört haben. Versicherungen, Absicherungen, dies und jenes, sparen. Ein Bekannter von mir, der arbeitet in der Finanzbranche, er hat ein großes Internetforum, wo täglich mehrere hunderttausend Menschen zugreifen und er berät sie dort und die fragen ihn und sagen, gib uns doch einen Tipp, was können wir tun, um unser Leben irgendwie abzusichern? Und selbst er, der sich beruflich nun da seit Jahren damit beschäftigt, sagt, so einfach ist das nicht. Eigentlich haben wir alle keinen Tipp. Wenn wir ehrlich sind, haben wir alle keinen Tipp. Manche können das sagen, andere können das nicht sagen. Aber unterm Strich haben alle nicht wirklich eine Ahnung. Nicht so viel Ahnung, dass man dadurch sein Leben wirklich sicher bekommen könnte. Zumindest auch nicht in solchen schwierigen Zeiten wie in jetzigen. Und dann kommt der nächste Schritt, den manche Menschen versuchen. Nämlich, dass man sagt, wenn ich nur irgendwie in diese spirituelle Welt so ein bisschen eingreifen könnte. Ja, vielleicht gibt's ja da hinter dem sichtbaren Vorhang, in dem unsichtbaren, so ein paar kleine Rädchen. Und wenn ich an diesen ein bisschen drehen könnte, dann könnte ich doch vielleicht das Leben und mein Schicksal so beeinflussen, dass es mir etwas besser gesinnt ist. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das versuchen ja unzählige Menschen. Manchmal glaubt man ja so, wenn man schon längerer Christ ist, die meisten Menschen in Deutschland haben mit dem Glauben oder mit spirituellen Dingen nichts mehr am Hut. Die haben gar kein Interesse daran. Also wenn Sie so glauben, dann will ich Sie an dieser Stelle gerne enttäuschen. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Schauen Sie sich mal um, wie viele Menschen heute, egal in welchem Bereich sie arbeiten, ob als einfacher Arbeiter oder als höherer Akademiker, irgendwo versuchen, an diesen spirituellen Rädchen zu drehen, um ihr Leben zu verbessern. Das sind meiner Meinung nach weit über 80%. Schauen Sie sich mal eine normale Talkshow im Fernsehen an. Vor 20 Jahren wäre man schon fast als verrückt bezeichnet worden, wenn man dort als Wissenschaftler oder Physiker aufgetaucht wäre und hätte vollen Ernstes behauptet, man glaubt an unsichtbare Dinge. Heutzutage finden Sie kaum einen Physiker oder Wissenschaftler, der im Fernsehen auftritt, der nicht nebenbei an irgendwelche spirituellen Dinge glaubt oder die vielleicht auch noch vertritt. Ich kann mich noch erinnern, vor 15, 20 Jahren, wenn Sie mal in der Volkshochschule einen Prospekt angesehen haben, dann konnte man dort Schreibmaschine vielleicht lernen, Zehn-Fingersystem, vielleicht noch nähen und vielleicht noch die Englisch-Fortbildung machen, wenn man wieder im Beruf plötzlich Englisch braucht. Heute, je nach Ort und je nach Gegend, haben Sie 30%, 40%, 50% spirituelle Angebote. Also glauben Sie nur nicht, dass Deutschland kein Interesse hat an Spiritualität. Deutschland hat vielleicht kein Interesse an dem, was die Bibel lehrt und vielleicht auch kein Interesse an einer toten Religion. Aber Deutschland hat sehr viel Interesse, die Menschen in unserem Land, an spirituellen Dingen. Und wie gesagt, so predigte ich vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung ähnlich wie dieser und danach kam ein junger Mann zu mir. Und dieser junge Mann sagte zu mir, weißt du, ich habe mich zu Jesus Christus und zu Gott, dem lebendigen Gott, bekehrt. Dann sagte ich zu ihm, finde ich ganz wunderbar, denn ich bin Prediger und Evangelist und erzähl mir deine Geschichte, wo ist das geschehen, wie ist das geschehen, war das eine Evangelisation oder wie auch immer. Und er sagte zu mir, weder noch. Es geschah einfach nur, während ich schlief. Da wurde ich natürlich ein bisschen stutzig und dachte mir, das muss man mir mal genauer erklären. Ich habe nun schon einige Menschen getroffen, aber so jemanden habe ich noch nie getroffen. Wie ist das denn geschehen? Und dann sagte er zu mir, er war ziemlich stark verstrickt in okkulten Dingen, viele Jahre, hat eben versucht, diese spirituellen Rädchen zu drehen, um damit sein Leben positiv zu beeinflussen. Und je mehr er gedreht hat und je mehr er dort hineinkam, merkte er, dass sein Leben immer mehr, die Bibel würde es nennen, unter eine Art Fluch kam. Das heißt, vielleicht kennen Sie das Zitat aus der Literatur, wo es einmal heißt, die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht mehr los. Und so war es in seinem Leben. Er hat wirklich Mächte eingeladen. Am Anfang war das alles ganz gut und ganz interessant. Und plötzlich merkte er, dass das Kontrolle über sein Leben nahm. Und er kam eigentlich mit den Dingen, die er gerufen hatte, nicht mehr klar. Er hatte Albträume, er hatte panische Angstzustände, er hatte Süchte entwickelt, er hatte viele Dinge entwickelt. Und er merkte plötzlich, eine Macht kam da über ihn, die er nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und eines Nachts, da schlief er und er fing an, zu Gott zu rufen. Und er sagte, ich bin an einem Punkt gewesen, wo ich eigentlich dachte, ich muss mein Leben ein Ende setzen, denn diese Mächte, die haben mich so gefoltert und versklavt, dass ich nur noch einen Gedanken hatte, ich möchte mein Leben beenden. Und so rief er nun, in seiner völligen Gottesferne zu einem Gott, den er nicht kannte, und er sagte einfach nur ganz schlicht und einfach, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich, hilf mir. Und eines Nachts, so erzählte er, hatte er einen Traum. Er sah sich selbst, wie er über ein Feld lief, und plötzlich sah er den Eingang einer Höhle. Und er sah sich selbst in diesem Traum, wie er in diese Höhle ging. Und in dieser Höhle war eine extrem unheimliche Atmosphäre. Es loderten Flammen, es war sehr, sehr heiß, es war extrem beängstigend. Und in der Mitte von dieser Höhle floss ein roter Fluss, der aussah, als wenn das eine Art Lava wäre, die dort floss. Und über diesen Fluss ging eine kleine Brücke und auf der anderen Seite war ein Altar. Und auf diesem Altar lag ein Buch. Und in diesem Traum ging er in diese Höhle. Er hatte starke Angst. Er ging über diese Brücke in diesem Traum und nahm im Traum dieses Buch von diesem Altar. Und er guckte dieses Buch an und er sah, dass es ein Buch war, in dem Menschen stehen, die im Leben dem Satan verschrieben haben. Und als er dieses Buch nahm und blickte hinein, sah er seinen Namen. Und er wachte auf. Völlig schweißgebadet lag er in seinem Bett und dachte, was um alles in der Welt war das? Er kannte nicht Gott, er ging auch nie in irgendeine Kirche oder Sonstiges. Er hatte einfach nur einige Male vorher gesagt, Gott, wenn du mir helfen kannst, hilf mir, zeig dich mir, denn ich kann so nicht weiterleben. Und dann hatte er diesen Traum. Und dann erzählte er mir, ging einige Tage, 2-3 Tage vergingen. Er hatte immer mehr Furcht, weil er plötzlich erkannte, dass er sich auf etwas eingelassen hatte, das über ihn so viel Macht bekommen hatte, dass er selbst das nicht mehr unter Kontrolle hatte. Er spürte, er war versklavt an eine Macht, die ihn vollkommen ruinieren wollte. Und nach einigen Tagen, erzählte er mir, hatte er wieder einen Traum. Jetzt können Sie ja sagen, naja, Träume, ich meine, was sind Träume? Ne? Also ich sag mal, die Bibel spricht ja sehr oft davon, dass Gott durch Träume redet. Ich habe Ihnen gerade schon gesagt, auch diese Geschichte ist auch für mich etwas Besonderes. Aber hören Sie mal zu, wie es dann weiterging. Dann sagte dieser junge Mann zu mir, einige Tage später hatte ich wieder einen Traum. Und in diesem Traum sah er die gleiche Situation wieder sich auf diesem Feld. Er sah wieder eine Höhle, die gleiche Höhle. Und er ging wieder in diesem Traum in diese Höhle. Nur diesmal war diese Höhle vollkommen verändert. Wo vorher eine dunkle, beängstigende Atmosphäre war, war plötzlich ein helles Licht. Diese Höhle war nicht dunkel oder schmutzig, sondern diese Höhle war hell erleuchtet. Da drin herrschte eine unheimlich friedliche Stimmung. Und dieser Fluss, der im ersten Traum eine Art Lavafluss war, bestand plötzlich aus kristallklarem Wasser. Das plätscherte, als wenn es direkt von der Brunne, von der Quelle selbst kam. Und wieder, sagte er, ging er in diesem Traum über diese kleine Brücke und dort war wieder eine Art Altar. Und auf diesem Altar war wieder ein Buch. Und dieses Mal ging er wieder zu diesem Buch und er nahm es und er guckte das Buch an und auf diesem Buch stand dieses Mal Buch des Lebens. Und wieder wachte er auf. Und er wusste, sagte er zu mir, dass dieser Traum von Gott war. Und dass Gott zu ihm gesagt hat, wenn du nicht umkehrst, dann wirst du dein Leben getrennt von mir in einer Dimension erleben. Ich sage Ihnen nicht, dass diese Höhle nun wirklich ein Bild war, ein Blick war in die Ewigkeit. Natürlich nicht. Es war nur ein Bild, durch das Gott zu diesem Mann gesprochen hat, der vielleicht noch nie in seinem Leben das Evangelium gehört hatte. Und Gott sagte zu diesem Mann, wenn du nicht umkehrst, wirst du die Ewigkeit getrennt von mir in der Hölle verbringen. Und in diesem zweiten Traum, und überlegt mal, wie gut Gott ist, ja, wie gut dieser Gott ist, dass er sich so auf diesen Mann einlässt, obwohl dieser Mann sein Leben lang an allen möglichen Schräubchen gedreht hat, nur nicht von Gott was wissen wollte. Und trotzdem spricht Gott zu diesem Mann mit diesem Traum und er sagt, wenn du jetzt umkehrst zu mir, dann will ich dich befreien aus dieser Verdammnis und ich will dich einschreiben in das Buch des Lebens und du sollst mein Kind sein für immer. Und wissen Sie, was er tat? Er gab sein Leben Jesus. Er gab sein Leben Jesus, wurde ein Gotteskind, wurde auf übernatürliche Art befreit von vielen Süchten und Ängsten und Zwängen. Und als er mir auf dieser Konferenz, ähnlich wie diese hier, begegnete, erzählte er mir die Geschichte mit einem großen Strahlen im Gesicht und sagte, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Und wir haben das heute Nachmittag gehört, deshalb möchte ich diese Geschichte einfach da anknüpfen lassen und möchte Ihnen das zurufen, möchte dir das zurufen. Jesus ist wirklich Sieger. Wissen Sie, und ich bin nun schon seit 10 Jahren, Das ist vielleicht doch keine Ewigkeit, aber es sind doch einige Jahre und einige Wochen unterwegs, so Land auf, Land ab und predige mal hier, mal dort, dass ich weiß, dass auch unter einer Versammlung wie dieser hier, wo so viele Menschen sind, junge Menschen, ältere Menschen, wir sehen das Äußere, aber Gott sieht das Herz an. Wir sehen das Äußere, ob das alles stimmt, ob der oder diejenige so aussieht, als wenn er auch wirklich dazugehört. Äußerlichkeiten. Aber Gott sieht das Herz. Er sieht auch dein und ihr Herz. Und zwar gerade jetzt. Und ich sage das nicht bedrohlich oder mit dem Zeigefinger von oben herab, so nach dem Motto, nu pass mal auf, sondern ich möchte das eigentlich seelsorglich dir und ihnen zusprechen. Gott sieht ihr Herz und Gott sieht dein Herz. Gott sieht, ob du weit weg von ihm bist und vielleicht dein ganzes bisheriges Leben so tust. Gerade den Jüngeren möchte ich das zusprechen. Sind wir doch mal ehrlich, wir wissen doch, wie es funktioniert, ein Christ zu sein. Zumindest äußerlich. Das wissen wir doch. Da sind wir doch so aufgewachsen und erzogen worden. Das wissen wir doch. Aber Gott sieht dein Herz. Und Gott sieht auch, ob wir richtig beten und uns richtig verhalten, ob wir die richtige Kleidung tragen, ob wir genug geschlossen oder zu wenig geschlossen uns anziehen. Das weiß doch Gott. Und das sehen wir doch auch. Wir sehen doch die Äußerlichkeiten. Aber Gott sieht das Herz. Und ich möchte das heute Abend dir und euch wirklich zusprechen. Schaut mal, diese Glaubenstage, die sind super, wunderbar. Ich freue mich. Schade, dass ich jetzt erst davon erfahre. Aber trotzdem möchte ich dich mal hinterfragen. Seelsorgerlich. Was bringt dir all das Äußere, wenn du im Herzen vielleicht diesen Gott noch gar nicht kennst? Was bringt dir all das Äußere, wenn es vielleicht so ähnlich, wie Bruder Wagner heute Nachmittag gesagt hatte, so ist, dass du eigentlich nur mitläufst? Dass du eigentlich nur hier bist, weil du eben weißt, deine Bekannten sind hier, deine Frau, dein Mann ist hier, deine Freunde sind hier, deine Jugendgruppe ist hier und du bist eben auch hier. Du bist eben auch hier. Wo sollst du auch sonst sein? Was bringt dir das? Gott sieht dein Herz. Und dieser Bibelvers, der mir gegeben wurde für heute Abend, da sagt ja Jesus, ich bin der Weg. Was bedeutet das? Ein Weg ist ja eine Verbindung zwischen zwei Orten. Heute haben wir ein ganzes Netz von Wegen. Wir haben ein Netz von Autobahnen, ein Netz von Landstraßen, ein Netz von Feldwegen. Das heißt, wir kennen unser Leben gar nicht mehr so sehr, als wenn es nicht überall Wege gibt. Zur Zeit, als Jesus lebte, war das ein bisschen anders. Da gab es nicht überall eine Autobahn, da gab es einige Wege, um eben von A nach B zu gelangen. Und jetzt fragen die Jünger eines Tages und die sagen zu Jesus, Jesus, zeig uns den Weg, wie wir zum Vater kommen. Wie geht das? Jesus sagte zu ihnen gerade die Sätze vorher, die Verse vorher, ich gehe zum Vater und ich werde dort Wohnungen bereiten und ihr werdet mir folgen. Und nun sagt einer seiner Jünger, er heißt auch Thomas wie ich, und er sagt zu ihm, Jesus, wir wissen den Weg nicht, zeig du uns, wie wir dorthin kommen. Und Jesus sagt diesen erstaunlichen Satz, er sagt nicht, tu dies oder tu jenes nicht oder geh dorthin oder geh dahin, sondern Jesus sagt zu ihnen, du willst den Weg wissen? Ich bin der Weg. Das ist schon eigentlich erstmal merkwürdig, ne? Thomas sagt, zeig mir den Weg, wie komme ich dorthin zum Vater? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das ist der erste Gedanke, den ich euch heute Abend, dir heute Abend mitgeben will. Egal wie lange du schon gläubig bist, egal wie lange du vielleicht schon in christlichen Gemeinden bist, egal ob du christlich aufgewachsen bist oder ob du erst dazugekommen bist. Weißt du, das Entscheidende ist nicht, wie viel wir über Christus und über Gott und über die Gemeinde und über das Wort Gottes wissen, sondern das Entscheidende ist, gehört dein Leben Jesus. Er allein ist der Weg. Vieles außen herum sieht aus, als wenn das zum Christsein dazugehört. Und manches davon gehört vielleicht auch dazu. Aber ich kann dir und Ihnen das ganz ehrlich sagen, wenn wir uns jetzt nach Indien oder nach Lateinamerika oder nach
Nordvietnam oder sonst irgendwohin versetzen könnten und wir würden die gleiche Glaubenstagung dort haben, dann würden sie äußerlich manches nicht wiedererkennen. Verstehen Sie? Die Frage ist nicht, funktionieren die Äußerlichkeiten? Haben wir den Anschein der Gottseligkeit? Sondern die Frage ist, hast du Jesus? Und zwar hier drin, nämlich in deiner Lebensmitte, in deinem Herz. Jesus sagt nicht auf die Frage hin, was sollen wir tun, um nun zum Vater zu kommen? Tu dies und tu jenes nicht und geh dahin und geh dorthin, besuche jedes Mal die Bibelstunde, geh in den Gottesdienst und lese jeden Tag eine halbe Stunde in der Bibel. Das sagt er nicht, obwohl das alles natürlich nicht verkehrt ist. Aber Jesus sagt zu ihnen, ich bin der Weg, ich. Ich habe vor einiger Zeit mal bei einer Veranstaltung gepredigt und durfte dort auch evangelistisch predigen. Und am Ende der Veranstaltung habe ich einen Aufruf gemacht. Das heißt, man lädt die Menschen ein und sagt, wer heute sein Leben Jesus geben will, der soll aufstehen oder nach vorne kommen oder wie auch immer. Sie kennen das wahrscheinlich. Und als ich diese Entscheidung verkündete und sagte, jetzt ist die Gelegenheit, da traute ich meinen Augen kaum. Ich dachte mir, was passiert denn jetzt? Denn plötzlich kamen alle möglichen der Mitarbeiter, der engsten Mitarbeiter und sagten, wir sind hier. Und ich dachte erst, ich habe diese Entscheidung vielleicht falsch formuliert und sagte, schauen Sie, wenn Sie jetzt schon zu Jesus gehören, dann bitte ich Sie, gehen Sie wieder zurück auf Ihren Platz. Denn jetzt soll es darum gehen, denjenigen eine Möglichkeit zu geben, die Jesus bislang noch nie persönlich kennengelernt haben. Und dann blieben die alle stehen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht stimmt was mit dem Mikrofon nicht, ich sage es noch einmal. Und habe gesagt, also wenn du schon ein Gotteskind bist, dann bitte ich wirklich noch einmal, du darfst dich wieder setzen und alle anderen, die bleiben stehen. Und dann guckten die mich alle an mit dem gleichen Gesichtsausdruck, wir haben dich verstanden. Aber trotzdem wollen wir jetzt uns zu Jesus bekehren. Und ich möchte dir und euch so Mut machen, wenn ihr heute hier seid, wenn ihr dieses Wochenende hier seid, ich kann es nur noch einmal wiederholen. Bitte geh nicht nach Hause von diesen Tagen, wenn du nicht eine persönliche Beziehung mit diesem Jesus Christus begonnen hast. Es kommt wirklich nicht darauf an, wie lange du in christliche Vereine oder Gemeinden oder Versammlungen gehst. Es kommt auch nicht darauf an, wie gut du das Wort Gottes aus- und inwendig zitieren kannst. Denn glaub mir, der Teufel kennt es besser als du und er ist sogar der Feind Christi. Die Frage ist, hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Die Heilsarmee wurde heute auch schon einmal erwähnt, deshalb zitiere ich sie auch noch einmal. General Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat vor vielen Jahrzehnten einmal einen Satz zitiert, den ich jetzt auswendig wahrscheinlich nicht gesamt zusammenbekomme. Aber er sagte, ich glaube, die größte Gefahr der Christen im 20. und 21. Jahrhundert wird sein, dass sie verschiedene Dinge, ich sage es jetzt mit meinen Worten, verschiedene Dinge predigen. Sie predigen zum Beispiel von Bekehrung ohne echte Buße und Umkehr. Sie predigen vom Himmel, ohne von der Hölle zu reden. Und er sagte, sie predigen von Christsein, ohne von Christus zu predigen. Christsein ist keine Religion, sondern eine Person, Jesus Christus. Und du allein kannst in deinem Herzen spüren, ob dieser Weltenherrscher Jesus Christus dein persönlicher Herr und Erlöser ist oder nicht. Das kann niemand anders erkennen, außer du. Jesus sagt weiter, ich bin die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Hat schon Pilatus gefragt. Und noch immer fragen die Menschen heute, was ist Wahrheit? Der große Stein des Anstoßes des Christentums ist ja nicht, dass wir sagen, wir glauben, die Bibel ist wahr. Das ist für niemanden ein Problem. Das Problem ist, dass wir sagen, wir glauben, dass das hier die einzige Wahrheit ist. Das ist ein Problem. Und nun ist die Frage, was ist Wahrheit? Die Menschen, die ohne Gott leben, glauben ja in der Regel, Wahrheit besteht aus verschiedenen Teilen, die man sich wie ein Puzzle zusammensetzt Und wenn du nur genug Teile zusammengesetzt hast, dann entsteht in deinem Kopf plötzlich ein Bild, das dir die Wahrheit zeigt. So funktioniert ja eigentlich die ganze Gesellschaft, ne? Wir studieren, wir lernen, wir hören Nachrichten, wir bilden uns und wir versuchen, unsere Puzzleteile so zusammenzusetzen, dass irgendwann der Durchblick kommt und wir sagen, jetzt verstehen wir, wie das Leben und die Welt funktioniert. Jesus sagt plötzlich wieder diese steile Aussage. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ohne Jesus Christus ein Bild niemals funktionieren kann, das die Wahrheit zeigt. Niemals. Der Mensch ist abgeirrt im Paradies. Sie kennen die Geschichte. Er hat Gott als die lebendige Quelle verlassen und hat sich falschen und rissigen Zisternen zugewandt. Und nun versucht er seit Tausenden von Jahren aus diesen verschmutzten Quellen das Lebensbild, die Wahrheit wieder zusammenzustellen. Es funktioniert nicht. Die Bibel sagt einmal, Gott, dein Wort ist Wahrheit. Und Jesus sagt nur an dieser Stelle, ich bin die Wahrheit. Und an einer anderen Stelle, die kennen Sie sicher auch, sagt Jesus einmal, die Wahrheit wird dich frei machen. Lüge versklavt immer. Der Teufel versklavt immer. Falsche Halbwahrheiten versklaven immer. Prüfen Sie einmal Ihre Gedankenwelt. Wie oft Gedanken kommen der Anklage. Du bist nichts. Du kannst nichts. Gott hat dich sicherlich verworfen. Aus dir wird nie was werden. Die Welt wird immer schlimmer. Alles gerät aus den Fugen. Vielleicht bist du in einigen Jahren nicht mehr in der Lage, deine Rechnungen zu bezahlen. Kennen Sie diese Stimmen? Was sagt die Wahrheit? Gott sagt, ich bin der gute Hirte. Wer mir vertraut, der wird nicht zuschanden werden. So wahr ihr deine Schuld bekennt, bin ich treu und gerecht und vergebe dir alle deine Übertretungen. Verstehen Sie? Lüge versklavt, zerstört. Wahrheit befreit, erbaut. Die Wahrheit ist aber nur möglich, gebunden an den, der selbst die Wahrheit geschaffen hat, nämlich Jesus Christus und Gott. Es gibt keine Wahrheit ohne ihn. Und deshalb ist es auch so frustrierend, wenn Sie heute einmal Nachrichten schauen oder eine Zeitung lesen, ich mittlerweile überlege mir schon zweimal, ob ich das wirklich tue, dann kriegen Sie fast die Krise. Weil auf jeder Seite lesen Sie Hiobsbotschaften, wo man sich fragt, wie um alles in der Welt kann es in 5 Jahren auf diesem Planeten eigentlich noch weitergehen. Ich erspare mir jetzt alles zu zitieren, wir haben es in der Moderation schon gehört und ich fand es schon grauenhaft genug. Und ich sage nicht, dass das alles nicht funktioniert und nicht auf diesem Planeten passiert, aber die Wahrheit ist eine Stufe drüber. Nämlich, dass Gott sagt, ich bin immer noch größer, immer noch größer. Und die Bibel sagt, sollte mein Arm zu kurz geworden sein, um heute noch Wunder zu tun? Als wir vor 5 Jahren unser eigenes Missionswerk ins Leben gerufen haben, hatte ich etwa 95% Menschen, die mir davon abrieten. 95%. Weil alle zu mir sagten, ihr müsst verrückt sein. In einer solchen Zeit, wo jedes christliche Werk um Spenden ringt und die meisten nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen und ihr Personal verkürzen müssen, ihr müsst verrückt sein, jetzt ein neues Missionswerk zu gründen. Und ich habe zu ihnen gesagt, mag sein. Aber wenn wir Gott richtig gehört haben, dann hat er zu uns gesagt, tu das. Und dann ist plötzlich alles, was hier drin passiert, zweitrangig. Wenn das, was hier passiert, wirklich stimmt. Wenn Gott redet, ist ihm nichts unmöglich. Menschen haben zu mir gesagt, das ist sicherlich ein Irrweg. Ja? Ihr habt euch irgendwie verleiten lassen, was zu tun und in 1-2 Jahren werdet ihr das bitter bereuen. Und glauben Sie mir, als ich damals zu meinem früheren Arbeitgeber ging und gesagt habe, ich möchte kündigen, weiß aber noch nicht, wie wir unser Werk finanzieren, aber Gott hat gesagt, wir sollen das tun. Da rief mich mein Arbeitgeber noch einmal an, nachdem ich die Kündigung schon eingereicht hatte und sagte zu mir, Thomas, du musst jetzt nur ein Wort sagen und ich zerreiß das Ding und ich habe von nichts gehört, aber bitte mach diesen Schritt nicht. Und ich habe gesagt, doch, ich tue es. Mittlerweile gibt es uns seit über 5 Jahren und wir sind gerade dabei, die 6. Person anzustellen. Verstehen Sie? Wenn Gott redet, dann sind Wunder möglich. Weil seine Wahrheit, die hier drin steht, größer ist als all das, was uns die Lügen der Welt und des Teufels Tag für Tag erzählen. Die Frage ist nur, wem glaubst du? Hörst du mit deinem Ohr auf Jesus und auf das, was er zu dir sagt? Oder hörst du mit deinem Ohr doppelt und drei und vierfach so viel zu dem, was all die Menschen dir erzählen, die nicht zu Jesus gehören? Es gab einen großen, bekannten Evangelisten, der für mich viele Jahre ein Vorbild war. Dieser Evangelist, ich sage nicht, dass du das genauso tun musst oder sie das genauso tun müssen, aber ich möchte die Geschichte trotzdem erzählen, weil ich sie so gut finde. Dieser Evangelist hat sein gesamtes Leben lang fast nie eine Zeitung gelesen, weil er der Meinung war, dass er sich nur aus der Quelle des Lebens ernähren möchte und er möchte die Wahrheit lesen und keine Lügen. Als er etwas älter war, wurde er einmal schwer krank. Und plötzlich kam ein Bruder zu ihm auf Besuch, der ihm etwas Gutes tun wollte. Und er klopfte an und sagte, hier bin ich habe dir etwas mitgebracht. Jetzt liegst du nun im Bett und kannst dich nicht mehr so bewegen. Und damit dir die Zeit nicht so lange wird, habe ich dir eine Zeitung zum Lesen mitgebracht. Wissen Sie, was er getan hat? Er hat ihn rausgeworfen. Weil er gesagt hat, in meinem Leben regiert die Wahrheit. Und wenn du ein Bote der Lüge bist, dann bleib mir fern. Sein hartes Wort. Aber man kann es mal durchdenken, denn es steckt wirklich Wahrheit darin. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Also die Verbindung zwischen Gott und deinem Leben, die hat einen Namen, Jesus. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Das heißt, wenn du über ihn hörst, dann hörst du das, was Leben schafft. Wenn du mit deinem Ohr auf das hörst, was die Menschen ohne Gott erzählen, dann hörst du das, was dein Leben ruinieren wird. Die Entscheidung liegt bei dir. Und dann sagt Jesus als letztes, ich bin das Leben. Und an dieser Stelle glaube ich, dass man eines nicht richtig versteht, wenn man nicht ein bisschen in die Bibel hineinschaut. Denn im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Leben. Und das Wort, das an dieser Stelle steht, das ist nicht einfach nur das Wort für Leben, das biologisches Leben bedeutet. Ja? So wie mein Haustier lebt oder wie ein Mensch lebt, der geboren wird. Sondern das Wort, das an dieser Stelle steht, das heißt eigentlich das Leben, das das göttliche Leben meint. Also wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, dann heißt das nicht, dass er einfach nur sagt, ich lebe und du lebst und ich bin das Leben, sondern Jesus sagt, ich bin das göttliche Leben. Also das Leben, das ein Mensch verloren hat, als er im Paradies sich von Gott losgesagt hat, die ersten Menschen. Und was jeder Mensch seitdem verloren hat, also diese Sehnsucht nach dem Paradies, als Gott damals zu Menschen sprach, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du gewisslich sterben. Da fiel der Mensch ja nicht tot um, aber er starb geistlich. Und seitdem irrt die Menschheit umher wie Schafe ohne Hirten, sagt die Bibel. Sie versuchen irgendwie ein Leben zu führen und spüren eigentlich innerlich, dass ihnen etwas fehlt. Zu mir kam einmal ein junger Mann, der war deutlich unter 20 und er sagte zu mir, weißt du, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Eigentlich habe ich alles, mir geht's gut, ich habe nette Eltern, ich habe einen netten Beruf, aber irgendwie fühle ich mich so, als hätte ich hier ein Loch. Und da fliegt alles so durch und das schreit und ich versuche alles hier reinzustopfen und ich bekomme dieses Loch nicht zu. Sehnsucht nach Leben. Wenn du von dieser Frucht isst, wirst du sterben, sagt Gott. Und es geschah, weil das, was Gott sagt, geschieht immer. Und der Mensch ist gestorben, aber nicht biologisch, sondern er ist geistlich gestorben. Die Verbindung des Menschen zu Gott ist gekappt worden und seitdem irrt der Mensch umher, gottlos. Und jetzt sagt Jesus, ich bin das Leben, aber nicht das menschliche Leben, sondern ich bin genau dieses göttliche Leben, das dir fehlt. Ich bin genau dieses göttliche Leben, das damals kaputt ging und das in dein Leben wieder hinein will. Auf alle Ewigkeit, auf Zeit und Ewigkeit. Ich bin's, sagt Jesus. Also sie spüren schon und du spürst schon, in diesen drei Versen, da steckt eine Menge drin. Ich könnte jetzt über jeden von diesen Versen eine eigene Predigt halten. Sie müssen nur mal die Worte nachschlagen in der Bibel, nehmen Sie sich eine Konkordanz, dann würde jede einzelne von diesen Worten, Weg, Wahrheit, Leben, würde schon ausreichen, um eine ganze Predigt zu führen. Aber das Entscheidende, worum es mir heute Abend geht, Jesus sagt an dieser Stelle, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Warum? Weil er dieser Weg ist. Er ist die Verbindung, durch die Gott in diese Erde kam. Und er ist aber auch die Verbindung, durch die ein Mensch in den Himmel kommt, weil er sozusagen dieser Transporteur ist, der deine Seele und dein Leben für Gott bereithält und bereit macht. Wir haben das heute Nachmittag schon gehört. Die Schuld deines und meines Lebens, sie wurde beglichen auf Christus. Aber er ist eben dieser Weg. Wenn du ihn ignorierst, wenn du Jesus einfach nur als einen guten Menschen oder als einen Kirchen- und Religionsstifter ansiehst, dann würde es dir nichts helfen, denn die Frage, die jedem Menschen einmal gestellt wird, ist ja nicht, wie gut oder wie schlecht warst du, sondern ist Christus auch für dich gestorben, ja oder nein? Deshalb sagt Jesus, ich bin der Weg. Ohne mich gibt es keine Verbindung zum Vater. Und nun sagen natürlich gerade heute viele Menschen, das ist doch ein Skandal. Wer kann sich hinstellen und so etwas behaupten? Wer weiß denn, wie es einmal funktioniert mit der Rettung? Wer weiß denn, wer Recht hat von den ganzen Philosophien, die in dieser Welt sind? Und deshalb sagt Jesus eben, ich bin die Wahrheit. Ohne mich gibt es keine Erkenntnis der Wahrheit. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ich glaube, ich habe irgendwie vielleicht ein bisschen Wahrheit. Aber Jesus sagt, nein, nein, ich bin's, die Wahrheit, der Weg und die Wahrheit. Und Jesus sagt eben auch als drittes, ich bin das Leben. Das Leben, das dir fehlt. Das Leben, das dieses Loch in dir verursacht, wo jemand einmal sagte, ich kann hineinstopfen, was ich möchte, ich bekomme es nicht zu. Das Leben, das getrennt wurde durch den Sündenfall. Und das Leben, das wieder zusammenkommen soll. Eine neue Geburt, wie wir lesen in Johannes 3. Wo Jesus mit diesem religiösen Führer der damaligen Zeit, überlegt euch das mal, das war nicht einfach ein Kirchgänger, das war nicht einfach ein christlicher Mitläufer, sondern es war einer der religiösesten Führer der damaligen Zeit. Und Jesus sagt zu ihnen, du bist ein Leiter Israels. Und du kennst mich nicht. Zu wie vielen Menschen würde Gott heute sagen, du bist nach außen ein treuer Christ, aber du kennst mich nicht. Ich möchte dich fragen, kennst du diesen Weg? Nicht nur vom Hörensagen, nicht nur von vielen Erlebnissen in deiner Gemeinde, sondern kennst du ihn wirklich? Steht dein Fuß auf diesem Weg? Und wenn ja, wo steht ein anderer Fuß? In der Welt? Stehst du vielleicht mit einem Fuß auf diesem schmalen Weg und mit dem anderen Fuß noch immer auf dem breiten Weg? Ich möchte das wirklich fragen, weißt du, weil dieser Abend wird vergehen. Und der morgige Tag wird vergehen. Und auch der nächste Monat wird vergehen. Aber auch das haben wir heute Nachmittag schon gehört. Es wird ein Zeitpunkt kommen und keiner von uns weiß ihn. Dann wird diese Frage von dir beantwortet werden müssen. Vor dem Herrn aller Herren. Kennst du diesen Weg? Und wenn nicht, oder wenn du vielleicht wirklich nur ein Mitläufer bist, dann frage ich dich, wieso möchtest du nicht umkehren? Wieso möchtest du diesen Schritt nicht tun und sagen, ich habe schon so viel von diesem Gott gehört, aber heute habe ich verstanden in meinem Herzen, ich muss mit beiden Füßen auf diesen Weg. Ich frage dich, liebe Schwester, was hält dich davon ab? Lieber Bruder, die anderen, was sie über dich denken könnten? Nikodemus kam nachts zu Jesus. Ne? Das habt ihr bestimmt schon einmal gelesen. Er war feige, aber er kam. Weil das, was in seiner Seele geschah, Dieses Loch und diese Sehnsucht und dieses Drängen Gottes in ihm war stärker als all seine Furcht. Er versuchte, den einfachsten Weg zu gehen und sagte, bevor mich tagsüber die ganzen Bekannten sehen, dann komme ich wenigstens nachts. Wir haben hier oben zwei Seelsorgeräume eingerichtet. Du musst nicht einmal hier nach vorne kommen, dass alle dich sehen. Aber sei doch so klug wie dieser Nikodemus und komm wenigstens zu Jesus. Wenn du es schon nicht vor allen tun willst, dann komm wenigstens in diese Seelsorgezimmer, wenn du jetzt spürst, dass du einfach diesen Umkehrschritt noch nicht wirklich getan hast, dann ermahne ich dich und bitte ich dich und flehe ich dich an im Namen Jesu. Fahr hier nicht weg, bevor du es getan hast, denn es ist der wichtigste Schritt deines Lebens. Denk noch einmal an diese Geschichte mit diesen Jungen. Diese Höhle brannte furchtbar. Und ich sage das nicht, weil ich jemanden Angst machen will. Es ist die Güte Christi, die uns zur Umkehr leitet. Aber trotzdem möchte ich dir in ernster Lage vor Augen stehen. Es geht nicht darum, ein religiöser Mitläufer zu sein, sondern dass du mit deinen beiden Beinen, solange du noch leben und noch laufen kannst, den Weg Christi findest. Heute ist die Möglichkeit, sagt Jesus. Vielleicht bist du aber auch hier und du hast schon viele Jahre mit diesem Christus gelebt. Als ich heute Nachmittag spazieren ging, da kam mir so eine Bibelstelle aufs Herz. Und die kam mir so sehr aufs Herz, dass ich gedacht habe, ich muss die einfach jetzt hier weitergeben. Ob sie jetzt perfekt in die Predigt passt oder nicht, ist mir egal. Aber ich musste an eine Stelle denken, ihr kennt die sicherlich, wo einmal Jakob seinen Segen und sein Erstgeburtsrecht verkaufte für ein einfaches Essen. Entschuldigung? Genau, meine ich. Und ihr kennt diese Stelle. Und es war, wenn du die Stelle nachliest, ist es sowas von banal, weil es ging um ein Essen. Aber diese weltlichen Dinge wurden ihm plötzlich so wichtig, dass er gesagt hat, selbst dieses Vorrecht, dieser Segen ist mir momentan nicht so wichtig als das, was mir hier angeboten wird. Und diese Stelle bewegte mich heute den ganzen Nachmittag. Und deshalb möchte ich dich fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, könnte es vielleicht sein, dass diese Stelle Gott zu dir sprechen will? Und Gott zu dir heute sagt, schau mal, du hast schon von dieser himmlischen Herrlichkeit geschmeckt. Du warst schon auf diesem Weg gewesen und du bist abgeirrt wegen weltlichen Dingen. Wegen weltlichen Dingen, die dein Herz verdreht haben. Geld, das haben wir schon gehört in dem Zeugnis. Sexualität, Dinge, die dein Leben kaputt machen wollen, Reichtum, Neid, was denken die Nachbarn? Wie stehen wir da, wenn wir nicht das Gleiche haben wie der Nachbar links oder rechts von uns? Ich möchte dich so ermutigen. Jesus ruft. Er ist niemand, der mit erhobenem Zeigefinger auf dich einprügelt, sondern er ist wie ein Vater, der mit geöffneten Armen steht und sagt, mein Sohn, meine Tochter, kehr doch um. Komm doch auf den Weg, der zum Leben führt. Und ich komme nun zum Abschluss meiner Botschaft. Dieser ganze Vers ist ja eingebunden in die Frage der Jünger. Jesus, wo gehst du hin und wie kommen wir einmal dorthin? Und ich möchte das als Abschluss noch weitergeben, weil ich glaube, dass wir so oft heute in der Gefahr sind als Christen, dass wir glauben, Christsein bedeutet nur eine Lebensverbesserung für unsere jetzige Zeit. Auch das haben wir heute Nachmittag schon gehört. Und ich möchte trotzdem das einmal betonen, auch wenn ihr vielleicht in eurer Gemeinde und Versammlungssituation nicht zu denen gehören, die das am meisten betonen. Aber ich glaube, die Gefahr ist trotzdem da, dass wir abwägen, Jesus, was bringt's uns? Und Jesus sagt an dieser Stelle ja ein sehr ermutigendes Wort. Er sagt nämlich, ich gehe zum Vater und ich bereite Wohnungen für euch. Wohnungen. Wisst ihr, was das für ein Vorrecht ist, wenn du weißt, jetzt gibt es in der Ewigkeit schon eine Wohnung, wo dein Name steht? Die ist jetzt schon bereitet, da ist jetzt schon aufgeräumt, da sind jetzt schon die tollsten Dinge drin, die du dir wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen kannst, weil Jesus sagt, da wird einmal Michael, Christian, Maria, wie auch immer du heißt, wohnen und ich habe die Wohnung schon bereitet. Wisst ihr, wir haben in dieser Welt mit Jesus Wunder erlebt. Etliche. Aber trotz allem sage ich mir, wenn wir einmal nichts mehr erleben würden, außer noch Leid, dann ist diese Perspektive auf die Ewigkeit so gewaltig, wenn wir sie nur hier drin verstehen, dass wir wissen, das Eigentliche kommt noch. Die Wohnung, in der du jetzt lebst, mag groß oder klein sein, luxuriös oder weniger luxuriös. Die meisten Menschen dieser Welt versuchen mit aller Energie, diese Wohnung zu vergrößern, ihr Haus zu vergrößern, ihr Auto zu vergrößern, ihr Bankkonto zu vergrößern. Warum? Weil sie keine Perspektive haben über den Tod hinaus. Aber du als Gottes Kind darfst wissen, das Eigentliche kommt noch. Und ich möchte dir so Mut machen, dass du das ernst nimmst. Dass du nicht nur denkst, naja, da kommt mal irgendwie so ein Himmel, sondern dass du wirklich in deinem Herzen vertraust. Wenn Jesus sagt, ich werde Wohnungen bereiten, dann werden es Wohnungen sein. Und wenn Jesus sagt, der Himmel und die Ewigkeit wird noch tausendmal herrlicher sein als alles, was wir hier fassen können, dann wird es so sein. Und wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, den werde ich ihn nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinfortstoßen. Und wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben und er kommt nicht ins Gericht. Dann ist das so. Dann ist das so. Und das Ermutigende ist, Gott möchte, dass du dabei bist. Gott möchte, dass sie dabei sind. Wir müssen Gott gar nicht überreden. Er möchte es. Ich saß vor einigen Jahren einmal in einem Café mit einem guten Freund von mir. Er ist auch vom Beruf Prediger und Evangelist. Und er erzählte mir, während wir einen Kaffee tranken, eine der dramatischsten Geschichten seines Lebens. Nämlich er hat, ich glaube, 4 oder 5, aber ich gehe davon aus 5. Und eine seiner Kinder, eine Tochter, hatte sich einmal Hals über Kopf verliebt in einen Mann, der aus Asien kam. Und die beiden waren so ineinander verliebt, dass die Tochter innerhalb von wenigen Wochen alles stehen und liegen ließ und gesagt hatte, lieber Papa, liebe Mama, haltet mich nicht auf. Diese Liebe ist das Glück meines Lebens. Und ich werde mit diesem jungen Mann jetzt nach Asien ziehen, wir werden dort heiraten, eine Familie gründen und glücklich werden. Und dann sagte dieser Freund von mir, ich habe Tage auf sie eingeredet. Ich habe Wochen auf sie eingeredet. Der Tag kam und sie flog mit ihm weg. Sie war volljährig, er konnte sie nicht festbinden. Monate vergingen. Jeden Tag, sagte er zu mir, saß er mit seiner Frau am Küchentisch und hat gebetet. Jeden Tag. Lass sie nur am Leben sein. Lass es ihr nur gut gehen. Wo wird sie nur sein? Sie meldete sich nicht. Nach Monaten klingelte plötzlich das Telefon. Die kleine Tochter ging ans Telefon und sagte völlig aufgelöst, Papa, Papa, die Sandra ist dran. Und dann ging er ans Telefon und hörte plötzlich seine Tochter, wie sie weinte und schluchzte und sagte, Papa, mein ganzer Traum ist geplatzt. Ich stehe hier am Flughafen, habe keinen Pfennig Geld mehr in der Tasche, kannst du mich nicht abholen? Und dann sagte er zu mir, die Tränen liefen ihm über die Wangen. Er rannte ins Auto, fuhr los. Auf der Autobahn merkte er, dass er noch seine Hausschuhe anhatte. Und er raste so schnell es ging zu diesem Flughafen. Und was meinen Sie, was geschah? Er hatte dort erstmal eine Standpauke gehalten? Nein. Er hat sie umarmt und die Liebe dieses Vaters hat einfach nur aus ihm herausgestrahlt. Meine Tochter lebt. Und nun frage ich dich und frage ich Sie zum Abschluss meiner Botschaft. Was meinst du, wenn ein menschlicher Vater so gut ist, wie viel mehr wird Gott jubeln und Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt? Und in der Bibel heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wisst ihr? Und dieser Vers steht eigentlich nicht im Zusammenhang mit einer Evangelisation, sondern Jesus sagt dieses Wort eigentlich zu einer lau gewordenen Gemeinde. Und ich frage dich und ermutige dich, wenn du jetzt spürst, dass Jesus anklopft bei dir, dann mache ich dir so Mut. Denk nicht, was denkt der andere. Denk nicht, war ganz schön, jetzt gehen wir nach Hause. Sondern ich mache dir Mut. Gib dein Leben neu oder zum ersten Mal diesen Jesus. Denn er ist Weg, Wahrheit und Leben. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Lad uns ein, dazu noch aufzustehen. Ich werde das Gebet so formulieren, dass es auch für Sie und für dich zum Mitsprechen möglich ist. Und vielleicht ist es einfach so, dass Sie es im Herzen mitbeten wollen, dann mache ich wirklich Mut. Herr Jesus Christus, du bist Weg, Wahrheit und Leben. Und du bist auch für mich der Weg, der mich zum Vater bringt. Die Wahrheit, die zu mir sagt, du bist geliebt. Die sagt, für dich bin ich gestorben. Ich vergebe dir deine Schuld. Mein Tod ist dein Tod. Und du bist auch für mich das Leben, das göttliche Leben, das ewige Leben, das Leben im Überfluss. Danke, Herr Jesus, dass du auch für mich gestorben bist. Ich sage jetzt neu oder zum ersten Mal, ich möchte dein Kind sein. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte mit beiden Beinen auf den Weg des Lebens stehen. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Rebellion. Vergib mir meine Mitläufer und Lauheit. Vergib mir auch da, wo ich vielleicht gelästert habe über Christen und über dich. Vergib mir, weil du bist der Weg, der zum Leben führt. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Und ich möchte noch einmal Mut machen. Lassen Sie die Chance auch der seelsorgerlichen Aussprache nicht vorübergehen. Und wenn jemand heute Abend hier ist, der sagt, ich möchte mein Leben heute mit Jesus in Ordnung bringen, ich werde nach dem Gottesdienst noch hier vorne auf Sie warten. Egal, ob Sie 70 sind oder 13, egal, wie Sie in Ihrem Leben stehen. Wenn Sie Ihr Leben mit Gott in Ordnung bringen wollen, ich lade Sie ein, kommen Sie gerne auf mich zu. Ich möchte noch für Sie beten und Sie segnen. Ich würde mich freuen. Gott segne Sie.